Deutschlandfunk. Das war der Tag.
Mit Mario Dobowiszek am Mikrofon herzlich willkommen. Frieden in der Ukraine, Thema auf dem Gipfel in Paris heute Abend. Mit dabei ist Russland. Und mit Russland befassen wir uns auch, wenn wir auf den Sport blicken. Denn die Welt-Anti-Doping-Agentur sperrt Russland für 4 Jahre. Darüber spreche ich mit der SPD-Politikerin Dagmar Freitag. Der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat ringt um eine Einigung im Streit um das Klimapaket. Und in Neuseeland gibt es nach dem Vulkanausbruch kaum noch Hoffnung, weitere Überlebende zu finden. Einen neuen Anlauf also für Frieden in der Ostukraine unternehmen Deutschland und Frankreich, gerade in Paris. Da soll in wenigen Minuten die Pressekonferenz beginnen, auf die wir erstmal in Ruhe warten wollen und dann gegen Ende dieser Sendung zu unserem Korrespondenten nach Paris zu schalten. Aber wir bleiben sozusagen bei einem Beteiligten des Normandie-Formats, bei Russland, denn schlechte Nachrichten für Moskau kamen heute von der Welt-Anti-Doping-Agentur, der WADA. Im Skandal um manipulierte Daten wird Russland gesperrt, und zwar für 4 Jahre. Das bedeutet, dass russische Athletinnen und Athleten in dieser Zeit nicht an Olympischen Spielen oder Weltmeisterschaften teilnehmen dürfen. Jedenfalls nicht unter russischer Flagge. Marina Schweizer berichtet.
Die Welt-Anti-Doping-Agentur macht ernst. Das oberste Entscheidergremium der WADA hat einstimmig einen Ausschluss Russlands von Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften beschlossen. Für den Chef der Welt-Anti-Doping-Agentur, Craig Reedy, ist es eine gerechte Entscheidung. Russische Athletinnen und Athleten werden in den kommenden 4 Jahren maximal unter neutraler Flagge bei Großveranstaltungen antreten dürfen. Die Konsequenzen beinhalten einen Ausschluss Russlands von Olympischen Sommer- und Winterspielen und Paralympischen Spielen und Weltmeisterschaften von allen Sportverbänden, die das WADA-Regelwerk unterzeichnet haben. Und Russland darf in dieser Zeit keine solcher Großveranstaltungen austragen. Nach dem jahrelangen Dopingskandal ist das eine Reaktion auf die jüngste Manipulation von Dopingdaten, die laut einer Untersuchungskommission der WADA noch Anfang dieses Jahres vorgenommen worden sein soll. Die Exekutive wurde von der Kommission überzeugt, dass Moskau Daten zu Dopingtests gelöscht und gefälscht und Beweise konstruiert habe. Russland hat alle Möglichkeiten bekommen, sein Haus aufzuräumen und wieder in die Gemeinschaft des Sports zurückzukommen, auch zugunsten der eigenen Athleten und der Integrität des Sports. Aber es hat sich für einen anderen Weg entschieden. Konkret geht man davon aus, dass dadurch um die 145 Sportler geschützt wurden. Der Chef der WADA-Untersuchungskommission, Jonathan Taylor, bestätigte: Wir wissen, wer diese Athleten sind, und sie werden aus Olympischen Spielen herausgehalten werden, wenn sie überhaupt noch antreten. Aber wie sieht es bei anderen Großereignissen aus? Viele Fragezeichen gibt es, was die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar angeht. Wird dort ein Team Russland antreten dürfen oder bleibt der Fußball außen vor? Jonathan Taylor kann noch keine klare Antwort geben. Wenn sie sich qualifizieren, dann kann ein Team, das Russland repräsentiert, nicht antreten. Wenn die Entscheidung rechtskräftig wird, dann können sie nur als neutrale Athleten antreten. Wenn es sich um Teams handelt, dann muss das eine Einzelfallprüfung klären. Schon vor der Entscheidung war klar, die Fußball-EM 2020 mit Spielen in St. Petersburg ist von der 4-jährigen Sperre nicht betroffen, weil es sich laut WADA um ein kontinentales Sportereignis handelt. Dies trifft demnach auch auf das Champions-League-Finale 2021 in St. Petersburg zu. Noch ist nicht klar, wie scharf die Verbände das Verbot von Sportgroßereignissen in Russland umsetzen werden. Der ARD-Doping-Experte Hajo Seppelt, der den Dopingskandal mit seiner Berichterstattung aufgedeckt hatte, erwartet schon jetzt Absetzungsbewegungen einiger Sportverbände, die Russland als Austragungsort durchwinken könnten.
Und das zeigt halt mal wieder die Zerrissenheit des Weltsports. Und das zeigt vor allem, dass man offensichtlich einer wirklich strikten Anti-Doping-Politik am Ende doch nicht das Wort redet, sondern einfach immer nur so tut. Das ist das Spiel, was wir seit Jahren erleben, seit Jahrzehnten erleben. Und dieser russische Dopingskandal hat dieses Problem, diesen Interessenkonflikt des Weltsports so offengelegt wie noch nie.
Auch Seppelt erwartet ein langwieriges juristisches Hin und Her. Wenn die russische Anti-Doping-Agentur die Entscheidung nicht akzeptiert, wird das Ganze vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS ausgetragen. Dafür sind jetzt 3 Wochen Zeit.
Marina Schweizer berichtete, die Welt-Anti-Doping-Agentur verhängt eine 4-jährige Sperre gegen Russland. Darüber habe ich am Abend mit Dagmar Freitag gesprochen, Abgeordnete der SPD im Bundestag und dort auch Vorsitzende des Sportausschusses. Ich habe sie gefragt, ob das eine gute Entscheidung der WADA ist.
Naja, sie ist besser als nichts. Sie sendet schon ein Signal aus, dass die WADA zumindest gewillt ist, deutlich zu machen, wer betrogen hat und wer nicht. Aber die WADA hätte natürlich noch einen Schritt weiter gehen können und vor diesem letzten Schritt drückt sie sich erneut.
Wie sähe denn ein solcher Schritt aus? 4 Jahre Sperre, das ist ja schon mal was.
Ja, natürlich ist das schon mal etwas. Aber wir werden natürlich Sportlerinnen und Sportler aus Russland bei internationalen Wettkämpfen sehen, möglicherweise auch nächstes Jahr bei den Olympischen und Paralympischen Sommerspielen in Tokio. Dann eben nicht als russische Athleten, sondern als neutrale oder olympische Athleten aus Russland. Und den sauberen Athletinnen und Athleten kann es herzlich egal sein, wer ihnen die Medaille vor der Nase wegschnappt.
Das heißt, das hätte die WADA auch klar unterbinden müssen.
Ja, das hätte ich mir zumindest gewünscht, dass man wirklich mal ein ganz klares Signal sendet. Das Land hat immer noch nicht akzeptiert, dass es betrogen hat, und zwar nach Strich und Faden. Und dass es das endlich mal einsieht und eingesteht. Wenn man sich die öffentlichen Äußerungen aus der Politik insbesondere anschaut, ist da ja überhaupt kein Hauch von Einsicht zu erkennen. Und das ist eigentlich das wirklich schlimme Signal.
Russland will sich wehren. Moskau bestreitet, dass es Manipulationen in einem Labor gegeben habe. Sind die Beweise aus Ihrer Sicht denn so eindeutig?
Naja, nach allem, was wir wissen. Ich habe selber die Unterlagen natürlich nicht gesehen, aber nach allem, was uns bekannt ist, hat die WADA ja die Daten, die sie dann offiziell von Russland zur Verfügung gestellt bekommen haben, mit Datensätzen abgleichen können, die ihnen vorab von Whistleblowern zugesandt worden waren. Und da müssen ja offensichtlich Manipulationen in großem Maße stattgefunden haben. Das scheint außer Zweifel zu stehen.
Das heißt aber, am Ende wird die Sperre, also das, was die WADA jetzt entschieden hat, vor Gericht landen.
Ja, ich gehe davon aus, dass Russland vor den Kasten ziehen wird. Das ist grundsätzlich das gute Recht. Das muss man Russland zugestehen. Aber letztendlich werden wir vor einer Situation stehen, wo wir wieder russische Athleten oder Athleten aus Russland am Start sehen. Und keiner von uns weiß, wie sauber sind die eigentlich. Und das ist für mich wirklich das Erschütternde an der ganzen Angelegenheit, dass das Land einfach nicht eingesteht. Wir müssen einen klaren Schnitt machen und bei Null anfangen. Anders kann man die Glaubwürdigkeit nicht zurückgewinnen, aus meiner Sicht.
Das sagt ja so ähnlich sogar der Chef der russischen Anti-Doping-Agentur selbst. Der fordert, endlich einen Wandel im russischen Sport einzuleiten. Wie könnte der internationale Sport, wie könnte auch Deutschland dabei unterstützen?
Naja, indem man ganz klare Forderungen stellt. Aber die erste Verantwortung liegt natürlich bei den internationalen Sportverbänden. Da hat einzig und allein bislang der Internationale Leichtathletikverband wirklich eine klare Linie durchgehalten. Alle anderen Verbände sind ja sehr schnell und willfährig dem Weg des Internationalen Olympischen Komitees gefolgt, dann doch das Mäntelchen der Gnade wieder über den russischen Sport zu decken. Wenn ich jetzt lese, dass IOC-Präsident Bach sofort sagt, der russische Sport ist überhaupt nicht involviert, schon mal gar nicht das Nationale Olympische Komitee, dann sieht man doch schon, in welche Richtung das Ganze wieder laufen wird.
Warum glauben Sie, ist das so? Sind das wirtschaftliche Interessen?
Ja, mit Sicherheit auch. Und eine russische Mannschaft ist in der Regel eine sehr große Mannschaft. Und Bach hat natürlich ein hohes Interesse daran, sicherlich auch unter dem Gesichtspunkt von Wirtschaftsinteressen, dass gerade solch eine große Nation wie Russland an Olympischen Spielen teilnehmen kann, natürlich.
Wenn wir zurück nach Russland blicken, wie viel Politik steckt im russischen Sport?
Ja, ich sehe es natürlich auch nur von außen, aber ich glaube sehr, sehr viel natürlich. Dort gilt nach wie vor die Maxime, es ist nicht, was nicht sein darf. Und genau so wird im Moment wieder gehandelt. Es darf nicht sein, dass Russland der Manipulation und des Betruges überführt worden ist. Also ist es auch nicht so. Und solange sich diese Mentalität nicht ändert, habe ich sehr, sehr wenig Hoffnung.
Es gibt aber auch staatliche Vorgaben in Russland, klare Vorgaben für die Athleten, was sie erreichen sollen, was sie nicht erreichen sollen. Und Vorgaben habt es auch immer wieder gegeben bei deutschen Athleten, wenn sie zum Beispiel zu Wettkämpfen fahren. Wir erinnern uns an entsprechende Debatten darüber. Ist das nicht auch ein Schritt, den der internationale Sport gehen sollte, dass Verbände und Politik eben keine Vorgaben machen?
Ja, in Deutschland ist man ja glücklicherweise langsam davon abgegangen. Wir erinnern uns an die unseligen Zielvereinbarungen, die vor den Olympischen Sommerspielen in London ganz groß in der Diskussion waren, die dann ja auch bei weitem nicht erreicht worden sind. Das hat ja in Deutschland die Diskussion um diesen Unsinn auch enorm befeuert. Und heute ist auch keine Rede mehr davon, dass Deutschland 30% mehr Medaillen gewinnen soll. Ich glaube, dass schon eine Art Mentalitätsveränderung eingesetzt hat. Aber es reicht natürlich nicht, wenn das nur in wenigen Ländern passiert.
Wie kann der Sport insgesamt dann wieder fairer werden, ohne Vorgaben und ohne Druck von Verbänden und Politik?
Ach, ich glaube, da spielen die Athletinnen und Athleten eine ganz entscheidende Rolle. Auch die professionalisieren sich. Wir sehen es ja in Deutschland an dem neuen Verein, der mit Unterstützung des Bundes im Übrigen gegründet worden ist, Athleten Deutschland e.V. Etwas Vergleichbares scheint sich auf internationaler Ebene abzuzeichnen. Die Athletinnen und Athleten müssen sich ihre Spiele zurückholen. Ich weiß, dass das eine große Forderung ist. Aber ich glaube, diese Graswurzelbewegung von denjenigen, die Olympia ja ausmachen, die hätte eine Chance.
Jetzt geht es ja nicht nur um Olympische Spiele, es geht auch um andere Großereignisse im Sport, die Russland auch in den kommenden 4 Jahren nicht wird ausrichten dürfen. Und schon jetzt gibt es deshalb auch eine Debatte um die Fußball-Europameisterschaft 2020 mit Spielen in St. Petersburg oder dort auch das Champions-League-Finale ein Jahr später. Die WADA sagt ganz klar, das sind ja bloß kontinentale Ereignisse, nicht so schlimm, die dürfen stattfinden. Müsste aber konsequenterweise nicht auch ein Spiel wie dieses in Russland ebenfalls abgesagt werden?
Ja, natürlich. Das gehört dazu. Man kann das nicht jetzt reduzieren auf ein Kontinentalereignis. Eine Fußball-Europameisterschaft ist ein Großereignis im Sport und das gehört aus meiner Sicht genauso sanktioniert wie andere Veranstaltungen auch. Aber soweit ich weiß, hat die UEFA sich beispielsweise nicht dem WADA-Code unterworfen und in dem Moment kann denen das alles herzlich egal sein. Aber es gibt ja auch noch ein anderes Beispiel, dass sich der Sport nicht nachdrücklich beeindrucken lässt. Sport Accord, eine große Veranstaltung, die jährlich in einem anderen Staat stattfindet, hat vor wenigen Tagen seine Veranstaltung 2021 nach Jekaterinburg vergeben. Im Wissen um das, was der WADA empfohlen worden ist. Das interessiert hier überhaupt nicht.
Und warum nicht?
Das ist schon alles sehr frustrierend. Ja, weil man sich seiner Macht durchaus bewusst ist. Die WADA hat auf Veranstaltungen wie Sport Accord natürlich keinen Einfluss. Und dann kann man doch herzlich gerne auch wieder nach Russland gehen und damit natürlich auch ein Zeichen setzen. Aus meiner Sicht ein völlig falsches, aber es ist offensichtlich gewollt.
Dagmar Freitag für die SPD im Bundestag und dort Vorsitzende des Sportausschusses. Und seit Freitag hat Dagmar Freitag eine neue Parteispitze. Seitdem Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans vom Parteitag zu den beiden Vorsitzenden der SPD gewählt worden sind. Man habe bereits miteinander telefoniert, lässt Annegret Kramp-Karrenbauer wissen. Noch vor Weihnachten wolle man sich auch treffen, sagt sie im Namen des Koalitionspartners, vielleicht bei einem Becher Glühwein. Doch dieses Treffen wird wohl alles andere als vorweihnachtlich gemütlich ausfallen. Dafür hat der SPD-Parteitag mit seinen übrigen Beschlüssen gesorgt, etwa mit Blick auf Mindestlohn und CO2-Abgaben. Theo Gers berichtet.
Die Union machte, was sie schon über das ganze Wochenende getan hatte. Sie warnte die Sozialdemokraten vor überzogenen Erwartungen und Forderungen, die seit dem SPD-Parteitag gesetzt sind. 12 Euro Mindestlohn, Nachbesserungen beim Klimapaket, dazu mehr Investitionen, auch über eine Abkehr von der schwarzen Null und der Schuldenbremse. Vor allem bei letzterem werde die SPD beim größeren Koalitionspartner auf Granit beißen, versicherte CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak.
Es wird keine Nachverhandlungen dieses Koalitionsvertrages geben. Und schon gar nicht wird es ein Rütteln an der schwarzen Null oder gar an der Schuldenbremse geben, die in der Verfassung auch festgeschrieben ist. Für diese Schuldenbremse haben wir lange genug gekämpft.
Begrüßungsgeschenke werde es nicht geben, betonte auch Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus. Und CSU-Chef Markus Söder unterstrich vor allem die deutsche Vorbildrolle in Europa.
Schuldenbremse ist nicht etwa nur ein Beitrag der öffentlichen Haushalte in Deutschland, sondern besteht die große Gefahr, dass die Dämme in Europa komplett brechen. Es darf nicht von Deutschland ausgehen.
Deutschland sei kein armes, sondern ein blockiertes Land, so Söder. Darüber, also wie die bereitstehenden Milliarden endlich in Investitionen abfließen könnten, müsse schon geredet werden. Geplant ist das Treffen des Koalitionsausschusses auf jeden Fall noch vor Weihnachten. Die Terminsuche gestaltet sich allerdings schwierig. Es könnte erst am Donnerstag nächster Woche klappen. Aus Unionssicht gäbe dies der SPD Zeit, sich weiter zu sortieren.
Die SPD muss aus dem Knick kommen. Sie muss sagen, was sie jetzt genau möchte,
stellte CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak klar. Dabei geht es aus CDU-CSU-Sicht nicht nur um neue oder andere Vorhaben der Koalition, sondern es geht auch um Personen.
Wer führt, wer entscheidet, wer setzt durch, mit wem sind die Ansprechpartner verbunden?
Fragte Markus Söder am Mittag genüsslich, aber nicht ohne Grund. Saskia Esken, die neue Co-Vorsitzende der SPD, hatte in der Nacht per Twitter den Anspruch untermauert, dass die neue SPD-Doppelspitze erster Ansprechpartner für die Union sei. Tipp: Der Koalitionsvertrag wurde zwischen den Parteien geschlossen, hatte sie getwittert und so versucht, die Frage zu beantworten, wer in der SPD das Sagen habe. Die GroKo-skeptische neue Parteispitze oder die eher GroKo-freundliche Riege aus SPD-Ministern, Abgeordneten und Ministerpräsidenten. Doch Söder legte den Finger weiter in die Wunde.
Sollte erkennbar sein, dass die Parteiführung auseinanderklafft mit den Mitgliedern der Bundesregierung, wird sich die Frage nach personellen Konsequenzen bei der SPD dann auch stellen.
Und dann sei da noch der künftige Umgang in der Koalition, in der das Regieren generell schwieriger werde.
Was nicht gehen wird die nächsten 2 Jahre, sind so Schwarze-Peter-Spiele oder rotes Linienhopping.
Allerdings zeichnen sich auch erste mögliche Kompromisse ab, zum Beispiel beim Mindestlohn. Statt diesen, wie die SPD es fordert, mit einem politischen Beschluss auf 12 Euro zu erhöhen, schlug der nordrhein-westfälische Sozialminister Karl-Josef Laumann, CDU, vor, dass die zuständige Mindestlohnkommission ihre Arbeit verändern müsse. Diese dürfe nicht nur wie bisher Tariflohnerhöhungen nachvollziehen, sondern den Mindestlohn auch so festlegen, dass Menschen davon jetzt und im Alter leben könnten. So stehe es schon jetzt im Gesetz.
Der Bericht von Theo Gers. Längst sind sie erloschen, die Leuchtstoffröhren über den trockenen Becken in den vielen verwaisten Schwimmbädern dieser Republik. Geschlossen wurden sie ob der leeren Stadt- und Gemeindekassen. Viele Grundschulen müssen den Schwimmunterricht inzwischen streichen, weil das nächste noch geöffnete Schwimmbad schlicht in unerreichbarer Ferne liegt. Mit einer Petition beim Deutschen Bundestag warnt die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft vor den Folgen. Gudula Geuter berichtet.
Durchschnittlich 80 öffentliche Schwimmbäder schließen pro Jahr in Deutschland. Öffnungszeiten werden verringert. Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft DLRG schlägt Alarm. Im Bundestag beschrieb DLRG-Präsident Achim Haag die Folgen.
Nur jede vierte Grundschule hat überhaupt Zugang zu einem Bad. Leerschwimmbecken bilden die Ausnahme. Vielfach gehört Schwimmen schon nicht mehr in den Lehrplan. Wartezeiten von 2 Jahren für Schwimmkurse sind eine traurige Realität.
41% der Grundschulkinder könnten inzwischen nicht mehr sicher schwimmen. Das haben DLRG-Umfragen ergeben. Haags Organisation führt auch 348 Ertrunkene in den ersten 8 Monaten dieses Jahres auf fehlende Schwimmkenntnisse zurück. Einkommensschwache Familien würden außerdem besonders hart vom Bädersterben betroffen.
Sie können es sich nicht leisten, jedes Jahr in Urlaub zu fahren. Und ein schleichendes Bädersterben schmälert das Freizeitangebot der Kommune. Und es begünstigt, ja, man könnte es hart formulieren, eine regelrechte Sozialauswahl seiner Einwohnerinnen und Einwohner.
Die Klage trifft auf offene Ohren bei den Abgeordneten aller Fraktionen, darunter CDU, SPD und Linke.
Das war ein sehr eindrucksvoller Vortrag, den ich voll und ganz teile.
Ich glaube, Sie haben das gut beschrieben, welche wichtige gesellschaftliche Aufgabe Bäder haben, auch über das Erlernen des Schwimmens hinaus.
Meine Generation, die können alle schwimmen, also wir kennen das gar nicht anders. Das war für uns damals ganz logisch.
Ähnliche Probleme in Ost und West haben unterschiedliche Ursachen. So beschrieb es schon vor der Sitzung in der ARD der Ausschussvorsitzende Marian Wendt von der CDU.
Viele öffentliche Bäder wurden in der ehemaligen Bundesrepublik in den 70er, 80er Jahren in Zeiten von finanziellen Hochphasen in den Kommunen gebaut. Diese müssen jetzt unterhalten werden, sind teilweise in die Jahre gekommen, müssen saniert werden und dafür fehlt jetzt letztlich das Geld. Im Osten haben wir sehr oft das Problem, dass in den 90ern viele sogenannte Spaßbäder entstanden sind. Mit verheißungsvollen Besucherzahlen haben die Kommunen damals investiert in Spaßbäder, wo aber, ich sag mal, nicht immer so öffentlicher Schwimmunterricht geplant wird. Und auch diese Besucherzahlen sind nicht gekommen.
Die Investitionen der 70er Jahre waren auf den goldenen Plan für Sportstätten zurückgegangen. Genau das wünscht sich jetzt auch die DLRG. Beim Bund ist sie damit nicht ganz an der falschen Adresse, denn der hat gewisse Fördermöglichkeiten, derzeit unter anderem über ein Programm zur Förderung kommunaler Einrichtungen und dem zur Förderung sozialer Integration im Städtebau. Nur an sich, darauf weist Innenstaatssekretärin Anne-Kathrin Bohle hin.
Der Bund hat derzeit keine Gesetzgebungszuständigkeit.
Die Initiative könne der Bund schon deshalb nicht ergreifen. Sonst müsse, wie etwa beim Digitalpakt, die Verfassung geändert werden. Denn zuständig sind die Länder und die Kommunen, bei denen die Bäder unter die freiwilligen Leistungen fallen. Kürzungen sind daher möglich, während den Kämmerern anderswo die Hände gebunden sind. Im Deutschlandfunk hatte deshalb schon in der vergangenen Woche der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds, Gerd Landsberg, betont:
Sie können ein normales Bad wirtschaftlich nicht betreiben. Statistisch legen wir 10 Euro pro Eintrittskarte drauf. Der Renovierungsbedarf ist enorm. Bundesweit sind das 4,6 Milliarden.
Trotz der Kompetenzschwierigkeiten hat Bundesinnenminister Horst Seehofer eine Initiative angekündigt. Nur, sagt seine Staatssekretärin,
ohne die Kooperation mit den Ländern und den kommunalen Spitzenverbänden sollten wir das nicht tun.
Der Petitionsausschuss kann ohnehin nur begrenzt Einfluss nehmen. Sein Vorsitzender Wendt hält die Sitzung trotzdem für wichtig.
Die öffentliche Debatte trägt dazu bei, dass wir darüber sprechen, das ist wichtig, und dass alle Parteien entsprechend gefordert werden, hier Konzepte zu liefern. Und das ist schon mal der erste wichtige Schritt, das Problem nämlich erkennen.
Der Bericht von Gudula Geuter. Die Zeit, es ist 23 Uhr und 31 Minuten. Sie hören den Deutschlandfunk. Im Streit um das Klimapaket der Bundesregierung hat der Vermittlungsausschuss von Bund und Ländern eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die bis Weihnachten einen Kompromiss finden soll. Dirk Rodenkirch.
Der Vermittlungsausschuss drückt aufs Tempo. Schon morgen Vormittag soll die Arbeitsgruppe loslegen und nach Lösungen suchen. Das Ziel, noch in diesem Jahr soll ein Ergebnis vorliegen. Es geht um die Punkte des Klimapakets, die das Steuerrecht betreffen. Wie die Erhöhung der Pendlerpauschale um 5 Cent auf 35 Cent und die Senkung der Umsatzsteuer für Bahntickets im Fernverkehr von 19% auf 7%. Die Länder sehen sich benachteiligt, weil ihre Einnahmen dadurch sinken. Der Bund aber etwa durch die neue CO2-Bepreisung mehr Geld einnehmen wird. Unklar ist noch, ob sich die Arbeitsgruppe auch mit der Höhe des CO2-Preises befassen wird. Die Länder, in denen die SPD mitregiert, lehnen das ab. Niedersachsens Ministerpräsident Weil sagte, wenn der Vermittlungsausschuss das Thema aufmache, werde es in diesem Jahr kein Ergebnis mehr geben. Und der SPD sei es wichtig, dass die Bürger genauso schnell entlastet würden, wie die Belastung durch den CO2-Preis komme. Der soll ab 2021 10 Euro pro Tonne betragen. Das halten unter anderem die Grünen für zu niedrig. Aber auch die SPD hat zuletzt einen höheren Einstiegspreis ins Spiel gebracht.
Die Batteriezellenfertigung in Europa kann nach einer Entscheidung der EU-Kommission künftig mit Milliarden Euro bezuschusst werden. Alex Krämer.
Das Geld soll nach Deutschland und in 6 weitere EU-Länder fließen. Die Genehmigung sei ein großer Durchbruch, sagt Wirtschaftsminister Altmaier. Er wolle, dass in Deutschland und Europa die besten und leistungsfähigsten Batterien gebaut werden. Das sichere bestehende Arbeitsplätze und schaffe neue. An dem jetzt genehmigten Projekt, angemeldet von Deutschland, Frankreich und 5 weiteren Ländern, sind 5 deutsche Unternehmen beteiligt. Der Chemiekonzern BASF, die Autobauer BMW und Opel, die deutsche Tochter eines belgischen Recyclingkonzerns und der Batteriehersteller Varta. Um welche Größenordnungen es geht, zeigt das Beispiel Opel. Die deutsche Peugeot-Tochter möchte eine Batteriefabrik am Standort Kaiserslautern aufbauen, mit bis zu 2000 Arbeitsplätzen. Mit den 3,2 Milliarden Euro an Staatshilfen soll nicht nur die Produktion der Batterien angeschoben werden, es geht auch ums Recycling. Bei Elektroautos sind die Akkus das mit Abstand teuerste Bauteil. Die Fertigung der Batterien macht also einen erheblichen Teil der Wertschöpfung aus.
Die tödliche Attacke auf einen Passanten in Augsburg erschüttert Ermittler und Öffentlichkeit. Der Mann wurde von einem einzigen Schlag tödlich getroffen. Mehrere Verdächtige befinden sich in Untersuchungshaft. Erich Wartusch.
Das Warum ist immer noch nicht klar, aber die Videoaufzeichnungen der Attacke vom Freitagabend zeigen, dass die beiden Opfer schon an der 7-köpfigen Gruppe vorbeigegangen waren, es dann aber wohl einen Wortwechsel gab. Der 49-Jährige aus Neusäß ging zurück und wurde von der Gruppe umringt, dann erfolgte von der Seite ein Schlag gegen den Kopf, der tödlich war. Obwohl die mutmaßlichen Täter im Anschluss flüchteten, wurden sie alle gestern festgenommen. Einer stellte sich freiwillig. Rolf Werlitz, Leiter der Staatsanwaltschaft Augsburg.
Aufgrund der bislang vorliegenden Erkenntnisse gehen wir davon aus, dass der dringende Tatverdacht besteht, dass sich der sogenannte Haupttäter hier des Totschlags schuldig gemacht hat und der gefährlichen Körperverletzung, während alle anderen 6 Personen vorgeführt werden wegen Beihilfe zum Totschlag und gemeinschaftlich begangener gefährlicher Körperverletzung.
Sowohl der mutmaßliche 17-jährige Haupttäter als auch alle anderen sind in Augsburg geboren. 6 von ihnen haben unter anderem die deutsche Staatsangehörigkeit, einer ist Italiener. Den entscheidenden Hinweis auf die Gruppe erhielt die Polizei am Samstagabend in einem Jugendclub. Nähere Einzelheiten sind aber wegen der noch laufenden Ermittlungen nicht für die Öffentlichkeit bestimmt.
Es war das erste Treffen der EU-Außenminister mit dem neuen Außenbeauftragten der Gemeinschaft, mit Josep Borrell. Es ging zunächst um eine Afrika-Strategie und dann um Menschenrechte.
We have agreed to launch the preparatory work.
Man habe sich darauf geeinigt, einen weltweiten Sanktionsmechanismus einzuführen, um schwere Menschenrechtsverletzungen zu ahnden, sagt Borrell. Das werde das europäische Äquivalent zum sogenannten Magnitsky Act der Vereinigten Staaten sein und Europas Führungsrolle bei den Menschenrechten unterstreichen. Die größten Rüstungsproduzenten der Welt haben 2018 mehr Waffen verkauft als im Vorjahr, meldet das Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI. Carsten Schmiester.
Um genau 4,6% haben die 100 größten Rüstungskonzerne der Welt ihre Waffenverkäufe 2018 im Vergleich zum Vorjahr gesteigert. Die Stockholmer Friedensforscher haben dabei Rüstungsgüter selbst, aber auch militärische Dienstleistungen eingerechnet und nur chinesische Unternehmen, mangels frei zugänglicher Daten und seriöser Schätzungen, nicht erfasst. Der Gesamtwert aller Verkäufe lag demnach bei 420 Milliarden Dollar, umgerechnet etwa 380 Milliarden Euro. Die 4 von SIPRI erfassten rein deutschen Rüstungskonzerne, Airbus ist multinational und zählt nicht dazu, haben gegen den Trend 3,8% weniger Waffensysteme und Dienstleistungen verkauft. Getrieben wurde der globale Zuwachs im Wesentlichen von US-amerikanischen Unternehmen. Sie lagen mit einem Plus von 7,2% über dem weltweiten Durchschnitt und kamen mit einem Verkaufswert ihrer Systeme und Dienstleistungen von 246 Milliarden Dollar oder 222 Milliarden Euro auf einen 59-prozentigen Anteil am globalen Rüstungsmarkt. Sämtliche 27 europäischen Konzerne zusammen lagen damit einem Plus von 0,7% bei 24% Marktanteil. Russland taucht mit 10 Konzernen in der SIPRI-Liste auf und verzeichnet ein leichtes Absatzminus von 0,4%.
Wir kommen zum Bericht von der Frankfurter Börse und den hat heute Ulla Herrmann für uns.
Der DAX verlor 60 Punkte auf 13.105. Dabei hatten die deutschen Unternehmen im Oktober so viele Waren ausgeführt wie noch nie. Doch an der Börse wollte keine Begeisterung darüber aufkommen. Die Sorgen vor einer Abkühlung der Weltwirtschaft hielt Investoren fest im Griff. Neue Vorwürfe über unsaubere Bilanzierungspraktiken belasteten Aktien von Wirecard. Das Papier des Münchner Bezahldienstleisters gab 1% nach. Die Lufthansa und die Kabinengewerkschaft UFO haben sich auf einen Tarifabschluss geeinigt. Allerdings nur bei der kleineren Tochtergesellschaft Cityline. Ein Etappenerfolg. Unberührt davon bleibt nämlich das Ringen um Schlichtungsvereinbarungen bei der größeren Kerngesellschaft Lufthansa mit den rund 21.000 Flugbegleitern. Kein Aufatmen deshalb an der Frankfurter Börse. Lufthansa-Aktien fielen um 1% zurück. 13 Bundesstaaten klagen gegen den Zusammenschluss der Telekom-Tochter T-Mobile US mit dem amerikanischen Rivalen Sprint. Die Fusion könnte also noch platzen. Aktien der Telekom-Mutter verbilligten sich im DAX ebenfalls. Der österreichische Sensorspezialist AMS hat sich im zweiten Anlauf die Mehrheit am Münchner Lichtkonzern Osram gesichert. Betriebsrat und IG Metall wehrten sich zwar gegen die Übernahme des Traditionskonzerns, doch an der Frankfurter Börse herrschen andere Gesetze. Hier wurde gefeiert. Osram-Aktien schossen bei den Nebenwerten um knapp 15% empor.
Ulla Herrmann berichtete. Ein Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump scheint fast unausweichlich zu sein. In einer Anhörung im Repräsentantenhaus betonten die Demokraten, es gebe überwältigende Beweise für Amtsmissbrauch. Klar wurde im Justizausschuss aber auch, Trump kann sich weiter auf den Rückhalt seiner Republikaner verlassen. Aus Washington, Julia Kastein.
Genügen die Beweise gegen Donald Trump für ein Amtsenthebungsverfahren? Dass die Antwort auf diese Frage von der Parteizugehörigkeit abhängen würde, war schon vor Beginn dieser letzten öffentlichen Anhörung im Repräsentantenhaus klar. Diesmal hatten die Anwälte das Wort. In der Rolle des ersten Anklägers für die Demokraten, der New Yorker Strafverteidiger Barry Burke. Und der erklärte erwartungsgemäß:
The evidence is overwhelming.
Die Beweislage sei überwältigend. Der Präsident habe seine Macht missbraucht, indem er seinen ukrainischen Amtskollegen Selenskyj unter Druck setzte, um Ermittlungen gegen Trumps Widersacher Biden einzuleiten. Er habe außerdem die nationale Sicherheit der USA verraten, weil er nötige Militärhilfe für einen wichtigen Verbündeten zurückhielt. Und er habe mit seinem Verhalten versucht, die Integrität der kommenden Wahlen zu untergraben.
That is an impeachable offense.
In seinem 30-minütigen Eingangsstatement verwies Burke immer wieder auf die Zeugenaussagen aus den bisherigen Anhörungen, auf Textnachrichten und auf das Protokoll des umstrittenen Telefonats zwischen Trump und Selenskyj, mit dem die Affäre begonnen hatte. Trumps Schuld sei damit schon zweifelsfrei belegt, so Burke. Er habe aber anschließend auch versucht, die Aufklärung der Affäre zu verhindern, indem er weiteren wichtigen Zeugen die Aussage verboten habe. Und deshalb hätte das Parlament keine andere Wahl, als ihn des Amtes zu entheben.
No one is above the law, not even the president.
Niemand stehe über dem Gesetz, auch der Präsident nicht. Und wenn Trump nicht zur Rechenschaft gezogen werde, seien der Fantasie keine Grenzen gesetzt, wie er und später andere Präsidenten das Amt missbrauchen könnten.
If in fact President Trump can get away with what he did again, our imagination is the only limit to what President Trump may do next. What a future president may do next.
Komplett entgegengesetzt und ähnlich erwartbar die Verteidigungslinie der Republikaner, vertreten durch ihren Anwalt Stephen Castor.
To impeach a president who 63 million people voted for over 8 lines in a call transcript is baloney.
Den Präsidenten, den 63 Millionen Amerikaner gewählt hätten, wegen 8 Sätzen in einem Telefonprotokoll des Amtes zu entheben, sei völliger Blödsinn. Und Castor wiederholte den gängigen Vorwurf der Republikaner, die Demokraten hätten schon seit Trumps Wahl nur nach einem Vorwand für so ein Verfahren gesucht und geglaubt, es nun mit der Ukraine-Politik gefunden zu haben.
Democrats have been searching for a set of facts on which to impeach President Trump since his inauguration on January 20th, 2017.
Dabei habe der Präsident nichts Falsches getan. Er habe seinen Amtskollegen in der Ukraine nicht unter Druck gesetzt in jenem umstrittenen Telefonat und er habe auch nicht um Hilfe für die Wahlen gebeten, sondern, so Anwalt Castor,
President Trump has a deeply rooted
Trump sei zu Recht besorgt und misstrauisch beim Thema Korruption und der Ukraine gewesen. Deshalb sei die Hilfe vorübergehend zurückgehalten worden. Castors Fazit: Die Beweise genügen nicht für ein Amtsenthebungsverfahren.
The conclusion that President Trump abused his power for his own personal political benefit.
Nach dieser letzten Anhörung wird der Justizausschuss wohl noch Ende dieser Woche über die sogenannten Articles of Impeachment, also Anklagepunkte gegen Trump, abstimmen. Danach ist noch vor Weihnachten das gesamte Plenum im demokratisch dominierten Repräsentantenhaus dran. Dann geht das Verfahren im neuen Jahr im Senat weiter. Dort haben Trumps Republikaner die Mehrheit. Es ist also weiter sehr unwahrscheinlich, dass Trump wegen der Ukraine-Affäre des Amtes enthoben wird.
Soweit Julia Kastein. Sie sind schwierig und zäh, die Verhandlungen auf dem Klimagipfel von Madrid. Dabei hoffen Klimaschützer und Umweltverbände auf klare Signale, die von den Teilnehmern ausgehen müssten. Morgen beginnen in Madrid die politischen Beratungen. Dafür bringen sich bereits alle Seiten in Stellung, auch die Europäische Union, wie Georg Ehring berichtet.
Die Europäische Union steht bei der Klimakonferenz in Madrid besonders im Fokus. Ihre neue Präsidentin Ursula von der Leyen will mit dem europäischen Green Deal eine Strategie für höhere Klimaziele vorlegen. Am Mittwoch wird sie in Brüssel vorgestellt und Frans Timmermans, der für das Thema zuständige Vizepräsident der Kommission, bereitet in Madrid den Boden dafür.
We want to make it Europe's new growth strategy.
Wir wollen eine neue Wachstumsstrategie einleiten. Ihr Kernelement ist das Ziel, die EU bis zum Jahr 2050 klimaneutral zu machen. Inwieweit dies auch ehrgeizigere Ziele für kürzere Fristen beinhaltet, dazu sagte er nichts. Von der Leyen strebt eine Erhöhung des EU-Ziels auf -50 bis 55% bis zum Jahr 2030 an. Derzeit sind es 40%.
We know we can make it a success.
Wir wissen, dass wir diese Strategie zum Erfolg führen können und wir hoffen, dass sie zum Beispiel werden kann, das anderen den Weg bereitet. In Madrid beginnt am Dienstag das Ministersegment der Klimakonferenz. Die meisten der knapp 200 Teilnehmerstaaten haben ihre Umweltminister geschickt. Einige Länder, vor allem besonders von der Erderwärmung betroffene Inselstaaten im Pazifik, die Regierungschefs. Vorab wurde bekannt, dass der Climate Action Tracker, ein Wissenschaftsverbund zur Bewertung der Klimaanstrengungen der großen Industrie- und Schwellenländer, Deutschland in dieser Hinsicht sehr negativ bewertet. Hoch ungenügend lautet das Urteil und damit steht Deutschland schlechter da als der Durchschnitt der EU. Einer der Autoren, Niklas Höhne vom New Climate Institute, bewertet zwar positiv, dass es ein Klimaschutzgesetz, einen Kohleausstieg und einen CO2-Preis gibt.
Aber das reicht leider alles bei weitem nicht aus. Die Ziele werden nicht erreicht, für 2020 nicht und auch für 2030 nicht. Der Kohleausstieg ist leider zu spät für das Pariser Abkommen. Und es gibt keinen Plan, wie man Klimaneutralität bis 2050 erreichen will. Außerdem ist die Windenergie am Boden und dort gehen mehr Jobs verloren, als in der Kohleindustrie derzeit arbeiten.
Die Verhandlungen in Madrid drehen sich auch in der zweiten Woche überwiegend um technische Fragen. Im Mittelpunkt steht die Möglichkeit, Klimaschutzpflichten auch durch Projekte in anderen Ländern zu erfüllen, beispielsweise durch Aufforstungen in Entwicklungsländern. Martin Kaiser von der Umweltorganisation Greenpeace erwartet nicht, dass die Hoffnung von Fridays for Future für eine Wende auf dieser Klimakonferenz in Erfüllung gehen wird.
Ja, diese Klimakonferenz wird zerrieben zwischen den Ansprüchen, die draußen in der Gesellschaft gerade von den jungen Menschen an die Verantwortlichen herangetragen werden und den Trippelschritten, die hier die einzelnen Staaten vollziehen.
Franz Timmermans will Szenarien für ein Scheitern im Klimaschutz dagegen erst gar nicht gelten lassen. Es gebe immer weniger Menschen, die die menschengemachte Erderwärmung leugnen, aber ich bin viel eher besorgt über die wachsende Gruppe der Menschen, die verzweifelt sind und die glauben, dass wir den Kampf schon verloren haben. Mit dieser Position möchte ich mich auseinandersetzen, genauso wie mit den Klimaleugnern. Denn wir können wirklich etwas erreichen, wir können den Trend noch umkehren. Doch dazu müssten auch Länder außerhalb der EU sich höhere Ziele setzen. Die nächsten Tage werden zeigen, ob dies schon in Madrid passiert.
Georg Ehring berichtete. Einen neuen Anlauf für Frieden in der Ostukraine unternehmen Deutschland und Frankreich gerade in Paris. Darüber haben wir am Anfang der Sendung schon kurz gesprochen, im sogenannten Normandie-Format, nämlich beim Treffen der Präsidenten Russlands und der Ukraine, Putin und Zelensky. Das erste Mal übrigens, dass die beiden persönlich aufeinandertreffen. Seit 2013 herrscht Krieg im Osten der Ukraine. Mindestens 13.000 Tote und mindestens 1,5 Millionen Menschen, die im eigenen Land auf der Flucht sind. Kein Waffenstillstand war von langer Dauer. Gewehre und Raketen schwiegen, meist nur für wenige Tage. Unser Russland-Korrespondent Tirko Gries kommt gerade aus der Pressekonferenz, die noch weiter läuft. Der vier Staatschefs und Regierungschefs, gab es eine Annäherung?
Ja, die gibt es in der Tat, Herr Dobowiszek. Es gibt drei Punkte, die in einem Kommuniqué, in einer Erklärung festgehalten worden sind, die jetzt gerade zirkuliert worden sind unter Journalisten. Und die Pressekonferenz läuft auch tatsächlich noch. Es spricht immer noch Volodymyr Zelensky, nachdem Emmanuel Macron und Kanzlerin Angela Merkel einige Worte gesagt hatten. Diese drei Punkte sind, dass sich die Parteien geeinigt haben auf einen Waffenstillstand, einen vollständigen Waffenstillstand an der sogenannten Kontaktlinie und das umgesetzt bis Ende dieses Jahres. Darüber hinaus, dass es eine sogenannte Entflechtung schwerer Waffen, also den Rückzug schwerer Waffen, an drei weiteren Punkten geben soll. Das Ganze bis März 2020. Das ist bereits in ähnlicher Form geschehen an drei anderen Punkten und nun eben sollen drei weitere hinzukommen. Und es soll Minenräumung ablaufen, auch das bis März 2020. Und die Staats- und Regierungschefs der vier Länder wollen ihre Berater damit beauftragen, ein weiteres Treffen dieses Formates, des Normandie-Formates, innerhalb der nächsten, jetzt habe ich mein Dokument gerade nicht ganz vor mir, ich glaube, innerhalb der nächsten vier Monate vorzubereiten, also damit es ein Wiedersehen gibt innerhalb der nächsten vier Monate.
Die vier Monate kann ich bestätigen, die habe ich hier gerade in der Agentur gelesen, aber ist das jetzt konkret der Durchbruch, auf den alle gewartet hatten?
Das ist so in etwa das, was erwartet worden war, was möglich ist. Jetzt bin ich gleich gespannt noch auf die Details und auf die Nuancen. Es wird ja auch noch die Möglichkeit geben, einige Fragen zu stellen von Seiten der Journalisten. Das ist natürlich nicht der große Durchbruch, aber den hatte ich zumindest und den haben auch viele Kolleginnen und Kollegen hier heute in Paris nicht erwartet. Es ist, glaube ich, ein gutes Zeichen, dass Selenskyj und Putin über viele Stunden miteinander gesprochen haben, übrigens auch tête-à-tête, also nicht immer nur unter Verhandlung oder unter Vermittlung von Angela Merkel und Emmanuel Macron, sondern eben auch alleine. Das, glaube ich, ist ein ganz gutes Zeichen. Und es ist noch eine Frage ausgeklammert, nämlich die des Gasstreites. Was passiert mit dem Gastransit durch die Ukraine in Richtung Europäische Union? Da haben wir so zwischen den Zeilen vorhin schon gehört, hier so im Raum, dass es da heute und auch morgen noch nicht so schnell eine Einigung geben wird.
Tilko Gries, soweit in Paris. Wir wollen Sie nicht weiter von der Pressekonferenz abhalten. Sie werden gleich wieder zurückgehen, um weiter zuzuhören, um dann eben auch morgen und für die nachfolgenden Sendungen weiter darüber zu berichten. Anderes Thema, schweres Gerät wie Bagger oder Notstromaggregate stehen den Rettern in Neuseeland nicht zur Verfügung. Zu gefährlich ist es für sie derzeit auf der kleinen Vulkaninsel. Ein Ausbruch dort hat mindestens 20 Menschen das Leben gekostet. Die Suche nach den Opfern ist schwierig, weil der Vulkan weiter Asche und Gestein ausspuckt. Lena Bodewein.
Die neuseeländische Polizei hat nur noch wenig Hoffnung, dass die Vermissten den Ausbruch des White Island-Vulkans überlebt haben. Ein Polizeisprecher sagte heute am späten Abend, dass mehrere Hubschrauber und ein Aufklärungsflugzeug der Luftwaffe die Insel im Norden Neuseelands überflogen hätten. Dabei hätten sie kein Lebenszeichen gefunden. Unmittelbar nach dem Ausbruch am Nachmittag hatten Helfer und Retter 23 Menschen von der Insel aufs Festland bringen können. 5 der Geretteten sind inzwischen gestorben. Da die Behörden davon ausgehen, dass die noch Vermissten sich näher am Krater aufgehalten haben als die Geretteten, sind tödliche Verletzungen durch Gestein und Asche sowie Verbrennungen wahrscheinlich. Momentan ist es für die Rettungsmannschaften zu gefährlich, White Island zu betreten.
Die Experten, mit denen wir kommunizieren, sagen, es ist zu gefährlich für uns, auf die Insel zurückzukehren. Ich muss also auch die Sicherheit unserer Leute und der Rettungsmannschaften bedenken,
sagt Polizeieinsatzchef John Timms. Also müssen sie und die Angehörigen abwarten. Schockierte Touristen filmen mit ihren Telefonen den Ausbruch des White Island Vulkans. Kurz zuvor noch hatten sie selbst die Insel besucht. Geht hinein, rufen sie und fliehen in die Kabine ihres Tourbootes, um sich vor dem Ascheregen zu schützen. Ein brasilianischer Tourist, Passagier auf einem Kreuzfahrtschiff, erzählt via Twitter:
Einige Menschen hatten großflächige Verbrennungen. Es gab 2 Touren auf der Insel. Wir waren bei der ersten Tour. Dann haben wir die Insel verlassen, und zwar gerade mal 5 Minuten, bevor der Vulkan ausbrach.
Rund 30 Passagiere des Kreuzfahrtschiffes sollen sich noch auf der Insel befunden haben. Viele von ihnen sind angeblich Australier, aber auch das ist nicht sicher.
Wir arbeiten mit einer Menge Leute daran, herauszubekommen, wer auf der Insel war oder es noch ist. Wir wollen die richtigen Namen und Zahlen. Eine ganze Reihe von Nationalitäten ist dabei, aber mehr kann ich jetzt nicht sagen.
So John Timms. Schiffe, Hubschrauber und Soldaten des neuseeländischen Militärs sind im Einsatz, um bei der Rettung zu helfen. Doch auch sie müssen warten, denn die Experten vom Institut für Geologie sagen, es sei unsicher, ob der Vulkan nicht in den nächsten 24 Stunden noch einmal ausbreche. In den vergangenen Wochen hatte das Institut eine verstärkte vulkanische Aktivität auf der Insel festgestellt und darum die Alarmstufe angehoben. Der White Island Vulkan befindet sich auf einer Insel rund 50 Kilometer vor der Küste der Nordinsel Neuseelands und ist eine Touristenattraktion. Zum letzten Mal war er vor 3 Jahren ausgebrochen.
Der Bericht aus Neuseeland von Lena Bodewein. Wir kommen zu unserem Blick in die Zeitungen von morgen und den hat Felix Wessel für uns.
Und auf den Kommentarseiten der Tageszeitungen von morgen, da dominieren 2 Themen. Die Gewalttat von Augsburg und die Strafe der Welt-Anti-Doping-Agentur gegen Russland. Für die große Sportnation Russland ist diese Nachricht ein Schock, so ordnet es die Frankfurter Rundschau ein. 4 Jahre lang dürfen russische Athletinnen und Athleten nach der Entscheidung der Welt-Anti-Doping-Agentur nicht unter der Fahne ihres Landes an großen internationalen Wettkämpfen teilnehmen. Viel schlimmer sei das aber für die russische Politik um Präsident Putin, die sich gern mit dem Prestige des Sports schmücke. Handelt es sich um eine Art kalten Krieg im Stadion? Im Gegenteil, meint die Tageszeitung. Vor Jahresfrist habe die WADA Russland rehabilitiert. Doch als Moskau erneut manipulierte Daten weiterreichte, blieb nichts anderes übrig, als den Wiederholungstäter auszuschließen, urteilt die Taz. Es waren Russlands Winkelzüge, die einer bis dato wankelmütigen WADA einen klaren Richterspruch abnötigten. Eine historisch harte Bestrafung, so lautet das Fazit der Zeitung Die Welt. Die Sanktionen seien mehr als gerechtfertigt. Jede mildere Entscheidung wäre ein Skandal gewesen, heißt es weiter. Die Frage ist nur, reicht das? Wie eine Antwort darauf klingt der Kommentar der Badischen Zeitung aus Freiburg. So schwerwiegend diese Vergehen aber auch sein mögen und so martialisch das Urteil der WADA im ersten Moment klingt, es ist nicht hart genug. Es enthält Schlupflöcher. Die meisten Russen dürfen trotzdem starten. Ähnlich sieht es die Ludwigsburger Kreiszeitung. Wladimir Putins Schummelreich sei noch mit einem blauen Auge davongekommen, heißt es da. Ist die Entscheidung der WADA ein erster Schritt hin zu einem dopingfreien Sport? Den werde es nie geben, schreibt die Rheinpfalz aus Ludwigshafen. Wer das glaube, sei ein Träumer. Bitte aufwachen. Kommen wir zu der Gewalttat in Augsburg, bei der am Freitagabend ein 49-Jähriger nach einem Weihnachtsmarktbesuch bei einer Auseinandersetzung mit Jugendlichen tödlich verletzt wurde. Etwas stimmt nicht in unseren Städten, ist der Münchner Merkur überzeugt. Wir sollten aufhören, nach Ausreden zu suchen oder das Problem zu beschweigen, indem der kulturelle Hintergrund der Täter, wie jetzt durch die Polizei in Augsburg, ausgeblendet wird. Es gibt ernste Schwierigkeiten mit jungen Männern aus Zuwandererfamilien, mit ihrer Macho-Kultur, der Gewaltbereitschaft und dem mangelnden Respekt, den sie zu oft unserem Rechtsstaat entgegenbringen. Die Süddeutsche Zeitung betont dagegen mit Blick auf die AfD, würde der mutmaßliche Täter, ein in Augsburg geborener 17 Jahre alter Deutscher, nicht noch zusätzlich über eine Herkunft aus einem anderen Land verfügen, Alice Weidel und ihre Konsorten würden seine Straftat, die schon schlimm genug ist, kaum zusätzlich reißerig aufbauschen. Und weiter heißt es, die Familie steht noch unter Schock, die Stadt Augsburg hat gerade erst begonnen zu trauern, schon denken Rechtspopulisten an politischen Profit. Das sei nicht nur schockierend, sondern ekelerregend, lesen wir in der SZ. Werden Jugendliche immer gewalttätiger, fragt die neue Osnabrücker Zeitung. Fakt ist, Augsburg ist kein Beispiel für einen Trend. Laut Statistik geht die Gewalt durch Jugendliche und die auf der Straße zurück.
Felix Wessel mit der Presseschau. Vielen Dank. Damit endet unsere Sendung. Das war der Tag. Und der Ukraine-Gipfel ist dann auch Thema bei den Kollegen von den Informationen am Morgen. Morgen früh und um 7.15 Uhr dann der ukrainische Botschafter im Interview dazu. Ich bin Mario Dobowiszek und ich wünsche Ihnen eine angenehme Nacht.